Geliebte Geschwister, lasst uns fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Lukas-Evangelium. Darum schlag gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Lukas-Evangelium, Kapitel 7. Wir lesen miteinander die Verse 11 bis 17. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu und rührte die Bahre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seine Mutter. Alle aber ergriff Furcht. Und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Amen. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. Wer ist wie du, unser Herr, groß an Macht und unvergleichlich an Herrlichkeit? Du bist die Auferstehung und du bist das Leben. Und darum, wenn wir nun auf dich hören, unser Herr, unser Gott, so erfüll uns mit Leben. Mit dem Wasser des Lebens umsonst, Herr, wirke an uns allen. Du auferstandener König, wandel in unserer Mitte und rühr uns an und tu das an uns, was kein Mensch zu tun vermag. Herr, schenk uns Heil und Rettung und Heiligung und Veränderung. Herr, wir bitten dich, sei uns gnädig und wirke doch Großes an uns. Zur Ehre deines Namens allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir wollen uns in diesem Abschnitt der Heiligen Schrift heute Nachmittag drei Dinge genauer anschauen. Nämlich erstens die Misere, zweitens das Mitleid und drittens die Macht. Die Misere, Mitleid und Macht. Also erstens die Misere. Lest mit mir ab, Vers 11. Und es geschah bald darauf, dass er in eine Stadt ging, genannt Nain. Und seine Jünger und eine große Volksmenge gingen mit ihm. Zunächst einmal lasst uns das hier festhalten. Welch ein Segen ist es, dem Herrn Jesus Christus zu folgen, an seiner Seite zu sein. Diese Jünger und eine Volksmenge ging mit Jesus, wohin er auch ging. Darum geht es, dass du dem Herrn Jesus Christus folgst, dass du nicht einfach alleine durchs Leben gehst, deine eigenen Wege, sondern dass du ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus bist, dass du ihn kennengelernt hast, dass du ihn lieben und schätzen und gehorchen gelernt hast und hingehst, wo er ist. Denn da, wo Christus ist, da ist das Licht und da ist das Leben. Und ohne ihn ist alles Finsternis und Tod. Darum sagt er von sich selbst in Johannes Kapitel 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Finstern wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Allein bei Christus. Allein in der Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Er ist das Licht des Lebens. Und dieses Licht des Lebens sehen wir auch aufstrahlen in unserem Text heute. Wir sehen zunächst tiefe Dunkelkeit. Doch plötzlich strahlt dieses helle Licht des Lebens des Herrn auf. Wie war das denn bei dir in der letzten Zeit? Bist du wirklich mit dem Herrn gewandelt? Oder bist du deine eigenen Wege gegangen? Bist du ihm nachgefolgt? Hast du seinen Willen getan? Weißt du, wenn du ihm folgst, wenn du wirklich eng mit ihm wandelst, wenn er dein Herr ist, Und du jeden Tag flehst, Herr, geh mir voran. Ich kann keinen einzigen Schritt gehen. Es sei denn du, Herr, du gehst voran und hilfst mir und schenkst mir Kraft und Leben und Gnade. Wenn du so mit dem Herrn wandelst, in inniger, vertrauter Gemeinschaft, nicht bloß theoretisch, sondern ihn wirklich kennst, dann erkennst du seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Macht, seine Gnade und du lebst aus seinem Leben. Wir hören hier, Christus besucht die Stadt Nain. Nicht Nein ausgesprochen, sondern Nain oder im Hebräischen Nain. Diese Stadt lag nordwestlich vom See von Genezareth. Und der Name Nain bedeutet so viel wie schön oder lieblich oder hinreißend oder bezaubernd. Doch welcher Blick bietet sich hier uns? Etwas, was schön anzusehen wäre? Nein, ganz im Gegenteil. Stattdessen sehen wir hier eine Misere. Misere ist lateinisch, bedeutet einfach Unglück oder Elend oder Leiden oder Jammer oder Not. Misere, eine tiefe, schreckliche Not. Vers 12. Und als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Achte darauf, Lukas schreibt, siehe. Das, was wir hier sehen, ist nichts Schönes. Es ist eine tiefe Misere, ein Elend, ein Unglück, ein Jammer, Leid. Am liebsten würde man gar nicht hinschauen. Aber Lukas sagt, siehe. Eine Volksmenge trifft hier auf die andere, wie sie unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Also die eine Volksmenge geht einher mit dem lebendigen, ewigen, einzigen Sohn Gottes und sie haben darum Freude und Leben die Fülle. Und die andere Volksmenge trägt auch den einzigen Sohn, aber einer verstorbenen Frau, einer Frau, einer Witwe umher, ein Sohn, der verstorben ist. Und da ist Trauer in Übermaß und Tod und der Tod in seiner ganzen Wucht. Was für eine Misere, was für ein Elend. Und man möchte am liebsten nicht hinschauen, aber Lukas sagt, siehe, wir sollen hinschauen, wir sollen darüber nachdenken. Die Menschen heutzutage wollen nicht über den Tod nachdenken. Sie wollen ihn nicht sehen. Sie verdrängen ihn so gut sie nur irgendwie können. Alte Leute schickt man lieber in ein Pflegeheim, wo sie irgendwie außerhalb der Familie sind und dann mit professioneller Begleitung irgendwie sterben können. Nein, der Tod, der soll irgendwie vor unserem Anblick verschwinden. Lukas sagt dir hier, siehe, schau ganz genau hin. Du musst dem Tod ins Auge blicken. Du musst es sehen, du darfst es nicht verdrängen. Hier liegt doch tatsächlich ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Siehe, schau genau hin. Das Elend dieser Frau, von der wir hier hören, ist entsetzlich groß. Und es ist ein dreifaches Elend. Es ist nämlich ein Elend in der Vergangenheit, es ist ein Elend in der Gegenwart und es ist ein Elend in der Zukunft. Lass mich dir sagen, warum. Zunächst einmal in der Vergangenheit. Wir hören hier, sie war eine Witwe. Das heißt, diese Frau ist schon durchs tiefste Tal des Leidens gegangen. Ihr geliebter Ehemann war verstorben. Und plötzlich ist sie jetzt auch noch ganz alleine. Welch ein Schmerz, all diese Erinnerungen noch an ihren geliebten Ehemann zu haben. Und täglich sieht sie ihren Sohn, der dem Vater wahrscheinlich so ähnlich ist. Trauer über Trauer. Wie schwer muss es gewesen sein, sich alleine um den Sohn zu kümmern. Aber wenigstens hat sie ja noch ihren Sohn. Aber Elend über Elend, auch in der Gegenwart. Denn siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter. Alles, was sie jetzt noch hatte. Ihren Sohn, auch den verlor sie. Das eigene Kind zu Grabe tragen? Sie hätte wahrscheinlich nicht eine Sekunde gezögert, ihr eigenes Leben auszutauschen, wenn doch nur ihr Sohn noch leben würde. Ich weiß noch ganz genau, als mein erster Sohn zur Welt kam und ich ihn das erste Mal gesehen habe, es ist keine Übertreibung, es flossen Tränen wie Wasserbäche in diesem Kreißsaal. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass so eine ganz neue Region in meiner Brust aktiviert wird. Plötzlich, auf einem Schlag ist da Vaterliebe. Etwas, was ich vorher gar nicht kannte, von dem ich nur gehört habe. Doch mit einem Male liebte ich ein Kind, einen Sohn mit einer überwältigenden, starken Liebe. Plötzlich verstand ich mehr, wie schrecklich eigentlich der Gedanke ist,
sein geliebtes Kind zu verlieren.
Ich dachte darauf, es war ihr einziger Sohn und das führt uns zu ihrem Elend in der Zukunft. Er war ihr einziger Sohn und sie war Witwe. Weißt du, was das für sie bedeutet? Eine Frau war angewiesen in dieser Zeit darauf, dass sie einen Mann hat und dass sie Söhne hat, die sie versorgen und beschützen. Und all das hat sie jetzt plötzlich nicht mehr. Es ist darum nicht nur Einsamkeit, es ist auch Unsicherheit und Ärmlichkeit, was da auf sie zukommen kann. Wie wird sie sich gefühlt haben? Hat sie überhaupt noch irgendwas gesehen, wofür es sich irgendwie zu leben lohnte? Das Elend war groß in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und die Menschen sahen das. Also viele Menschen nahmen Anteil an ihrer Trauer. Es heißt, eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Es war ein Trauerzug. Man trug den Sohn auf einer Trage, auf einer Totenbahre hinaus durch das Tor der Stadt, um ihn in sein Familiengrab zu legen. Und vermutlich war das auch der Ort, wo der Vater schon unlängst lag. Diesen Weg der Trauer war diese Frau sicherlich schon einmal gegangen. Als ihr Mann starb. Und jetzt noch ihren Sohn. Wenn man denkt, es kann eigentlich gar nicht mehr schlimmer kommen. Ihr Sohn. Er wird ins Familiengrab gelegt. Schrecklich. Unfassbar schrecklich. Doch Lukas sagt, siehe. Erkennst du, wie groß dieses Elend ist auf Erden? Kennst du das vielleicht aus eigener Erfahrung sogar? Eigentlich sollte diese Welt ja ein Nayin sein, ein Paradies, schön, zauberhaft, hinreißend, lieblich. Ohne Tod und Leid und Krankheit und Gebrechen und Geschrei und Tränen. Kein Trauermarsch, keine Sterblichkeit. Doch der Tod kam in diese Welt. Durch die Sünde. Weil wir Menschen uns von dem abwandten, der das Leben in Person ist. Der das Licht des Lebens hat. Wir wollten unsere eigenen Wege gehen, uns trennen von diesem Gott. Und so kam die Sünde in die Welt und der Tod durch die Sünde, Römer 5, Vers 12. Und damit die Finsternis über den gesamten Planeten. Was für ein schrecklicher Anblick ist darum unser Dasein. Wie hässlich ist diese Fratze des Todes. Aber wende deinen Blick nicht ab. Siehst du diese Mutter, siehst du diese Witwe, die ihren geliebten Ehemann und nun auch ihren einzigen Sohn verloren hat? Siehst du diesen jungen Mann auf seiner Trage daliegen? Siehst du, was für ein Trauerspiel diese Welt geworden ist? Oder wie Paul Gerhardt, der Liederdichter, es ausdrückte, diese Welt ist ein Jammertal. Ein Jammertal. Er war noch im 30-jährigen Krieg. Er verlor seinen Vater und seine Mutter und war schon mit 14 Jahren vollweise. Und dann kam die Pest und sie raffte seine Mitschüler und seine Lehrer dahin. Krieg und Krankheit und Tod prägten sein trauriges Dasein. Und dann ein Lichtblick. Er heiratet, gründet eine Familie. Doch er verlor 4 von 5 Kindern und auch noch seine Frau verstarb. Und so war er damit mit einem 5-jährigen Sohn. Alleine. Verstehst du, warum er schreibt? Dass diese Welt ein Jammertal ist? Und seinen Schmerz über den Tod seiner Kinder beschreibt er mit folgenden Worten. Er sagt, ach, es ist ein bitteres Leiden und ein rechter Mürrentrank, sich von seinem Kind zu scheiden durch den schweren Todesgang. Hier geschieht ein Herzensbrechen, das kein Mund recht kann aussprechen. Ja, hier geschieht ein Herzensbrechen, das kein Mund kann recht aussprechen. Und so liegt er da nun, dieser verstorbene Sohn, schweigend auf der Trage. Und seine Mutter muss Abschied von ihm nehmen. Ihr Lieben, die Heilige Schrift beschönigt nichts. Sie zeigt uns das Elend. Sie zeigt uns, dass diese Welt ein Jammertal ist. Schau genau hin. Der einzige Sohn einer Witwe, verstorben. Nun bewegt das dein Herz. Empfindest du so etwas wie Mitleid, wenn du das hörst? Nun, das führt uns jetzt zu unserem zweiten Punkt. Nachdem wir die große Misere gesehen haben, sehen wir nun das große Mitleid. Vers 13. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt. Im Griechischen steht, seine inneren Eingeweide, seine Innereien zogen sich zusammen. Alles in ihm bewegte sich vom Mitleid. Und er sprach zu ihr,
Weine nicht.
Der Herr Jesus sah die weinende Frau in ihrer Misere, in ihrem Elend und er übersah sie nicht. Weißt du, in unserer Trauer, da mögen wir manchmal denken, der Herr hat uns vergessen, der Herr sieht uns nicht. Der Herr versteht gar nicht, wie es uns geht. Aber du irrst dich. Der Herr sieht dich. Der Herr weiß um dich. Er weiß um dein Elend, um deine Not, auch wenn du dich ganz alleine gelassen fühlst. Er sieht dich. Und nicht nur das. Er ist innerlich davon bewegt. Unser Herr ist tatsächlich voller Mitleid, voller Erbarmen, voller Mitgefühl. Was für einen wunderbaren Herrn haben wir. Er hat Himmel und Erde geschaffen. Er überragt alle Königreiche, alle Zeitalter. Die gesamte Welt ist der Schemel seiner Füße. Aber dennoch hat er Mitleid mit einer einzigen Witwe. Er sieht sie. Und es bewegt ihn. Er sieht es nicht nur, er fühlt mit. Und er handelt auch. Und achte darauf, niemand bittet Christus hier einzuschreiten. Niemand kommt und bittet ihn darum, dass er das tut, was er nun tun wird. Nein, er selbst ergreift die Initiative. Er selbst ist so bewegt und voller Mitleid und Erbarmen, dass er selbst diesen Schritt macht auf diese Frau zu. Denn dieses Mitleid kommt aus seinem tiefsten Inneren, aus seinem ewigen Wesen. Unser Gott ist ein Gott des Mitleids. Er gedenkt, dass wir nur Staub sind. Die Heilige Schrift sagt, was ist der Mensch, die Made? Was ist der Mensch überhaupt, dass du an ihn denkst? Verglichen mit dem allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden Gott. Wir sind ein Hauch. Und dennoch erbarmt er sich so über uns. Und gießt sein Mitleid und sein Mitgefühl über uns aus. Er geht auf die Witwe zu und er spricht sie an. Und sagt, weine nicht. Der Allmächtige, der König aller Könige, der alles geschaffen hat, schert sich um die Tränen, die bei einer Witwe herunterlaufen. Und sagt, weine nicht. Was für ein gnädiger und barmherziger Gott. Was für tröstende Worte. Er ist voller Mitleid und er spricht in deine Not hinein, weine nicht. Ist dir das zu Herzen gegangen, dass du so einen Herrn hast, so einen Gott, dem dein Leiden nicht egal ist? Er sieht dich. Christus sah sie, er sieht auch dich. In all deiner Trauer, in all deinem Leiden. Aber, und das lasst mich gleich hinzufügen. Gott sei Dank gibt es einen Unterschied zwischen Christus und uns. In der Hinsicht, dass wir oft einfach nur Mitleid haben können, aber mehr können wir gar nicht tun. Wir können von ganzem Herzen unser Mitleid ausdrücken, aber mehr können wir nicht tun. Christus hat nicht nur Mitleid. Christus hat auch die Macht. Die Macht. Und das führt uns zu unserem dritten und letzten Punkt. Die Macht des Herrn Jesus Christus. Vers 14. Und er trat hinzu und rührte die Barre an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote, er setzte sich auf und er fing an zu reden und er gab ihn seine Mutter. Christus sieht es nicht nur, er tritt auch hinzu. Er rührt die Barre an und keiner der Träger sagt etwas, dass da dieser Fremde hinzutritt. Es herrscht im wahrsten Sinne des Wortes Totenstille. Und es geschieht etwas, womit niemand gerechnet hat. Von all den Menschen, die dort anwesend waren, hat sich das niemand erträumen können. Christus spricht den Toten an. Und zwar so, als würde er ihn hören. Als würde er noch leben. Er sagt, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Anscheinend also hat die Stimme des Herrn solch eine Macht, dass sie ins Totenreich hindurchdringt und eine Seele zurückholen kann ins Leben. Das hier ist nichts anderes als die Stimme des Allmächtigen. Verstehst du? Verstehst du, mit wem wir es hier zu tun haben? Jesus sagt in Johannes 5, Vers 25, wahrlich, wahrlich, das heißt, was ich euch jetzt sage, ist die Wahrheit. Ich sage euch, dass die Stunde kommt, und sie ist jetzt da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.
Jesus Christus hat die Macht, Tote aufzuerwecken. Er ist der Allmächtige. Nicht nur die Seele wird hier zurückgerufen, sondern all die Lebensfunktionen des Körpers werden schlagartig wiederhergestellt. Der leblose, kalte Körper, er erwärmt sich. Das Herz beginnt zu schlagen, das Blut zirkuliert, der Brustkorb füllt sich wieder mit Luft. Er atmet und er schlägt die Augen auf. Er schlägt die Augen auf und er lebt. Es ist unfassbar und er spricht. Er fängt an zu reden. Was für eine Macht. Wir haben es zu tun mit dem allmächtigen Gott, der Mensch geworden ist, um unter uns zu wandeln und uns zu zeigen, dass er der Herr des Lebens ist. Herr über Leben und Tod. Hör noch einmal diese Worte aus 5. Mose, Vers 32, Kapitel 32, Vers 39. Hier heißt es, hier spricht der Herr, unser Gott. Seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand retten kann. Er ist der Herr über Leben und Tod. Dieser Herr Jesus Christus ist der allmächtige Gott. Paul Gerd schrieb einmal wieder in Bezug auf ein verstorbenes Kind: Nun, mich jammerst, aber du, liebes Kind, schweigst still dazu. Also, ein Vater oder eine Mutter, die am Bett ihres verstorbenen Kindes stehen und noch letzte Worte irgendwie an dieses Kind richten wollen. Und man jammert und man klagt und man wimmert und man möchte sich verabschieden, aber das Kind bleibt still und regungslos und schweigt, es reagiert nicht. Aber Christus, er durchbricht diese Stille und er ruft diesen Jungen und er hört. Plötzlich setzt sich dieser Junge auf und er fängt an zu reden. Vers 15, und der Tote setzte sich auf und er fing an zu reden. Dass dieser Junge widerspricht, das macht alle sprachlos. Wie ging's wohl den Leuten, die das gesehen haben? Die müssen sich die Augen gerieben haben, gesagt haben, kneif mich mal, ich glaube, ich träume. Das kann doch gerade nicht Wirklichkeit sein, was ich hier sehe. Dieser Christus, er ist unfassbar. Seine Macht ist absolut grenzenlos. Selbst der unüberwindbare Tod ist kein Hindernis für ihn. Er besiegt ihn mit einem einzigen Wort. Er sagt es und es geschieht. Verstehst du, wer Christus ist? Er ist der Sohn, der Allmächtige, der Sohn des lebendigen Gottes. Welch ein gnädiger Herr, dass er sich so über diese arme Frau erbarmt. Er ist grenzenlos mächtig und gleichzeitig voller Fürsorge, um sich liebevoll um eine Mutter zu kümmern. Und es heißt, er gab ihn seiner Mutter zurück. Er nimmt sich Zeit für diese eine Frau und tut dieses Gnadenwerk an ihr. Meinst du nicht, das tut er, um uns allen zu zeigen, dass er barmherzig und gnädig ist, voller Liebe und Fürsorge und Erbarmen? Zu Recht heißt es hier, ab Vers 16, alle aber ergriff Furcht. Und sie verherrlichten Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht. Es war doch nicht schwer zu erkennen, dass das ein göttliches Werk ist. Hier ist der Allmächtige am Werk. Sie verherrlichten Gott und sie sagten, er sei ein großer Prophet. Ja, sie reden in großen Tönen von Christus, aber ich sage dir, sie haben nicht ansatzweise verstanden, wer er eigentlich ist. Du kannst sagen, Christus ist ein großer Prophet, du denkst viel zu klein von ihm. Viel zu klein. Er ist mehr als ein großer Prophet. Ja, Elia und Elisa, das waren zwei große Propheten. Sie erlebten es, dass ein Kind starb und sie zum Herrn flehten und sie mussten sich mehrfach auf diese Kinder werfen und flehen, bis der Herr sie erhörte. Dieser Jesus Christus ist mehr als ein großer Prophet. Er sagt einfach, ich sage dir, Jüngling, steh auf. Er hat die Vollmacht. Verstehst du? Darum sagt er in Johannes 5, Vers 21, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Hast du das gehört? Wenn es der Wille des Sohnes ist, Menschen zu erwecken aus dem Tode, dann tut er das. denn er selbst hat in sich das Leben. Und er weckt alle auf, die er will. Diese Leute haben darum recht, wenn sie sagen, Gott hat sein Volk besucht. Aber nicht bloß durch einen großen Propheten. Er ist selbst Mensch geworden, um unter uns zu wandeln, um uns zu zeigen, wie er ist, damit, wenn wir ihn sehen, den Vater sehen. Und er ist voller Erbarmen und Fürsorge und Liebe, wie wir uns das nicht einmal ausdenken könnten. So wunderbar, freundlich und gnädig. Vers 17, und diese Rede über ihn ging hinaus in ganz Judäa und in der ganzen Umgegend. Oh, wenn wir verstehen würden, wer Christus ist, wie wollten wir dann schweigen von ihm? Wie wollten wir das der ganzen Welt erzählen sollen von diesem ewigen Erlöser? Sag, wenn du das liest hier, wird dein Herz ergriffen von Furcht? Und willst du Gott ebenso verherrlichen und seinen Namen hinaustragen in alle Welt? Wir lesen meistens einfach so unbeeindruckt über solche Texte hinweg. Lukas schreibt dir, schau es dir ganz genau an. Überleg dir, wenn du in diesem Trauerzug bist, wenn du einer von diesen Trägern dieser Bahre wirst und du siehst Christus, wie er einen Toten auferweckt, wärst du nicht überwältigt? Wärst du überhaupt noch in der Lage, dich auf deinen Beinen zu halten? Wärst du nicht so fassungslos, dass man beinahe ohnmächtig wird, weil man gar nicht versteht, was da eigentlich passiert? Erahnst du, wie unfassbar gewaltig der Herr ist? Er macht aus einer Trauerfeier eine Freudenfeier, ein Fest. Ihr Lieben, wir sehen hier Christus, den Einzigen, der vermag, aus unserem Jammertal wieder das Paradies zu machen. Er ist der Einzige, der das Leben hat und das Leben zu geben vermag. Das Wasser des Lebens umsonst für alle, die zu ihm kommen. Herr, macht aus unserem Nein wieder ein Nein, ein lieblich, reizend, wunderschön, ein Paradies. Er wird es tun. Die haben wir gelesen in der Offenbarung, Kapitel 21, letzten Sonntag. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Hast du gehört? Jede Träne. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, schau wieder ganz genau hin, überleg, denk darüber nach, siehe, ich mache alles neu. Alles. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und sie sind wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Umsonst. Wenn du jetzt noch weinst und sich diese Welt anfühlt wie ein Jammertal und du dich so fühlst, als würdest du von einem Trauerzug zum anderen gehen, der Tag kommt, wo er auch dir, wenn du an ihn glaubst, wo er dir in die Augen schaut und sagen wird, weine nicht. Und er wird jede Träne aus deinen Augen abwischen. Jede. Wenn er sagt, kommt und nimmt von der Quelle des Wassers des Lebens umsonst, heißt das nicht, dass ihn das nichts gekostet hätte. Es ist kostenlos für dich, weil er den Preis bezahlt hat. Und darum lasst uns zum Abschluss kurz darüber nachdenken. Was es ihn eigentlich kostet, dass er Sünder auferweckt zum ewigen Leben und uns das ewige Leben in seinem Paradies schenken wird. Dass er unser Jammertal, in dem wir verdientermaßen ewig untergehen müssten, wieder zum Paradies macht. Was hat es ihn gekostet? Christus selbst war auch der einzige Sohn. Der einzige Sohn seines Vaters. Er selbst war nie Teil dieses Jammertals. Er hatte keinen Anteil an der Sünde und dem Elend und dem Tod. Er war schon immer der hohe, erhabene König der Herrlichkeit. Doch dieser einzige Sohn seines Vaters, er sah unser Elend und er entschied sich, vom Himmel herabzukommen zu uns. Er tritt in unser Jammertal, in das Nein, das wir verdorben haben. Er kommt zu uns, zu unserem Tod. Er stellt sich direkt an die Barre. Er schaut diesen Toten ins Angesicht. Er kommt in unsere Welt, in unser Elend. Ja, noch mehr. Er nimmt unseren Platz ein. Denn er schaut nicht nur mit Mitleid, er kommt, um das Leiden auf sich zu nehmen, er kommt, um zu sterben. Nein, er kommt nicht, um friedlich auf einer Barre umhergetragen zu werden als Toter, sondern er kommt, um verlassen, um vollkommen zerschunden, bestialisch zermartert am Kreuz zu hängen und zu sterben und auszurufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da war kein Mitleid. Wie heißt es in Sacharja Kapitel 12, Vers 10, prophetisch über den Herrn? Und sie werden auf mich blicken, spricht der Herr. Auf mich werden sie blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Christus ist gekommen als der eingeborene Sohn Gottes, der Einzige. Er ist gekommen, um sich durchbohren zu lassen, um uns ewig aus diesem Jammertal zu befreien. Und das lass mich dir sagen, er starb ohne Mitleid. Was meine ich damit? Nun, der Psalm 69, das ist ein prophetischer Psalm auf dem Herrn Jesus Christus, wie wir auch bestätigt finden im Neuen Testament. Und da heißt es, Jesus spricht hier prophetisch, der Hohn hat mein Herz gebrochen und es ist unheilbar und ich habe auf Mitleid gewartet, aber da war keins. Und auf Tröster, aber ich habe keine gefunden. Und sie gaben mir zur Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das ist der Herr Jesus Christus, der am Kreuz hängt. Ohne Erbarmen wurde er hingerichtet. Das, was wir verdient hätten. Er starb aus Mitleid, um sterblichen Sündern sein Mitleid zu schenken. Und dann beweist er seine vollkommene Macht über den Tod, indem er nach 3 Tagen auferstanden ist aus den Toten. Und darum kann er sprechen, Junge, Junge, steh auf, lebe. Und er kann zu jedem, der sterben wird, sprechen, lebe. Jesus war einst auf einer anderen Beerdigung und man sagte, er sei zu spät gekommen. Und Martha, eine gläubige Frau, die trauerte über ihren Bruder, Lazarus, sprach zu ihm, wir lesen das in Johannes Kapitel 11, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Und Jesus spricht zu ihr, hör genau hin, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Und Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und er stellt ihr diese Frage, glaubst du das? Glaubst du das? Und diese Frage möchte ich dir mitgeben. Dass du von Herzen bewegst, ob du an diesen glaubst, der die Auferstehung und das Leben ist. Und auch euch Kindern möchte ich sagen, liebe Kinder, hört mir noch einmal zu. Wir lesen hier von einem Kind, das verstorben ist. Und manche Eltern versuchen auch, den Tod vor ihren Kindern irgendwie zu verstecken und bloß nicht darüber zu sprechen. Schau mal, hier liegt ein totes Kind. Ich möchte dir sagen, rufe und bete zu dem Herrn Jesus Christus, dass er dir ewiges Leben schenkt. Denn niemand von uns weiß, wie lange er Zeit hat auf dieser Erde. Darum komm so schnell und so früh wie nur irgendwie möglich und komme zu dem Herrn Jesus Christus, zu dem, der das ewige Leben ist und bitte ihm, dass er Gnade hat und dir das Leben schenkt und dich aufnimmt in sein ewiges Paradies. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus, der die Auferstehung und das Leben ist, dass er so gnädig und barmherzig ist, uns dieses Leben zu schenken. Darum möge jedes Herz, jeder einzelne von euch, von der ersten Reihe bis zur letzten, heute ihn anbeten, ihm die Ehre geben und zu ihm kommen und trinken von dem Wasser des Lebens umsonst. Gepriesen sei sein Name, der für alles bezahlt hat. Gelobt sei der Name unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Unser Herr Jesus, wir danken dir, dass wir hören durften von dir. Wir danken dir, dass wir diese Geschichte hören durften, wie du gekommen bist in die Stadt Nain und wie du dich erbarmt hast über diese Frau und ihren Sohn. Ja, Herr, wir sind in einem Tal des Jammers und des Elends. Und wir leben heute in einer Zeit, in der uns das vielleicht gar nicht mehr so bewusst ist, weil wir den Tod so weit entfernt haben von uns. Aber noch vor wenigen Jahrzehnten, da wusste man ganz genau, dass wenn man Kinder bekommt, dass nicht alle überleben werden. Vielleicht sogar nur die wenigsten. Und man hat die Alten nicht weggegeben. Sondern sie sind im eigenen Haus gestorben. Aber Herr, der Tod ist immer noch da in dieser Welt, auch wenn wir versuchen, ihn fernzuhalten von uns und nicht darüber nachzudenken. Aber dieses Tal ist immer noch ein Tal der Tränen, ein Jammertal. Wir danken dir, Herr, für jeden, der über Höhen gehen darf, der Freude und Gutes erleben darf. Aber auch für ihn wird die Zeit kommen, da Unglück und Trauer einzieht. Und jeder von uns, der jetzt vielleicht glücklich ist über seinen Mann oder seine Frau oder seine Eltern oder seine Kinder, Herr, wir müssen doch alle, ja, irgendwann, früher oder später erleben, dass auch sie alle sterben werden und auch wir. Herr, und dieses Leid und dieser Kummer und diese Traurigkeit, sie waren nicht von dir ursprünglich in diese Welt gesetzt. Du hattest uns ein Paradies gegeben. Aber wegen der Sünde der Menschen ist der Tod und alles Leid in diese Welt gekommen. Und dennoch, Herr, hat es dich gedauert, hattest du Mitleid mit uns. Herr, du hättest sagen können, das habt ihr nun davon. Aber du hast Mitleid. Du bist innerlich bewegt über das Leid der Menschen. Und du bist selbst gekommen. Gott hat uns besucht in seinem heiligen Sohn. Wir preisen dich, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist. Dass du gekommen bist in unsere Welt, gekommen in dieses Jammertal. Und du bist nicht nur gekommen als Beobachter, du hast selbst größtes Leid erfahren. Als du auf schlimme Weise verhöhnt und verspottet und gefoltert und getötet wurdest. Herr, du weißt ganz genau, welches Leid diese Welt bereithält. Welches Leid die Sünde verursacht. Wir danken dir, dass du gekommen bist. Dass dein Erbarmen, dass dein Mitleid, dass deine Liebe dich getrieben hat, zu uns zu kommen, um uns zu retten. Wir danken dir, dass du gestorben bist. Dass du die Sünden der ganzen Welt auf dich genommen hast. Und all das Leid, was sie verursachen. Und all den Tod, den sie verursachen. Dass du dies hinweggetragen hast. Und dass du nun sprichst. Zu jedem, der an dich glaubt, ich sage dir, steh auf. Und wir dürfen leben. Wir dürfen jetzt schon das ewige Leben haben. Wir dürfen jetzt schon wissen, ja, auch wenn wir noch sterben müssen, so ist es doch unser Gewinn und wir werden leben, auch wenn wir sterben. Denn der ewige Tod, der zweite Tod, er hat keine Macht über uns, sondern wir werden auferstehen in der Auferstehung am letzten Tag. Herr, wir danken dir, dass du diese Worte sprichst und wir bitten, dass viele sie auch noch hören und glauben. Wir beten für all die Gäste, die jetzt bei uns sind und die noch nicht diese Worte gehört haben. Aber heute haben sie sie gehört. Du hast auch heute zu ihnen gesprochen. Mein Kind, steh auf, glaub an mich, lebe ewig. Und wir bitten, Herr, dass viele diesem Ruf Folge leisten, weil du es ihnen gibst. Wir beten für unsere Kinder. Denn wir haben gehört und wissen, dass auch Kinder sterben. Und so beten wir, Herr, dass du dich erbarmst über unsere Kinder. Und wann immer sie sterben, Herr. Und wir wünschen uns, dass sie ihre Eltern bei weitem überleben. Aber selbst wenn sie früh sterben sollten, Herr, wir bitten dich, lass sie nicht sterben, ohne deine Worte gehört zu haben und ergriffen zu haben, die ihnen das ewige Leben schenken. Wir bitten, dass du all unsere Kinder retten mögest, bevor sie früher oder später sterben müssen. Herr, wir wollen schließen mit großem Lob, mit großem Dank. Herr, wir sind auch innerlich bewegt über dein Erbarmen, über deine Liebe, dass du, der Allmächtige, der Ewige, der so hoch Erhabene, dich scherst um uns und unsere Tränen und unser Leid. Und dass du gekommen bist, um alle zu retten, die an dich zu glauben, die an dich glauben. Herr, wir danken dir, dass du viele in diesem Raum schon gerettet hast. Und wir beten, dass du noch mehr retten mögest. All das zur Ehre deines Erbarmens, deines Mitleids, deiner Gnade, deiner Güte, zur Ehre deines heiligen Namens. Amen.